Nachrichten von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Januar 1992.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Eigentlich sollte es heute Abend keine offiziellen Nachrichten geben. Der zuständige Redakteur hätte gerne etwas eine andere Sendung laufen lassen. Allerdings spielen die aktuellen Ereignisse hier wieder mal nicht mit. Deswegen müssen wir heute zunächst erstmal doch über aktuelle Nachrichten berichten. Konkret innerhalb dieses Infos über den in der vergangenen Nacht stattgefundenen Brandanschlag auf ein Flüchtlingswohnheim in Waldkirch. Dazu Berichte über das, was heute Nacht abgelaufen ist, was heute im Laufe des Tages dort in Waldkirch passiert ist und auch ein Interview mit einer Vertreterin der Bürgerinitiative gegen Ausländerfeindlichkeit in Waldkirch. Das wird ungefähr die erste halbe Stunde dieses Infos ausmachen. Im weiteren Verlauf dieses Infos wird es das Thema Roma-Flüchtlinge geben, Roma in Europa, verfolgt und unterdrückt. Gestaltet wird das vom Regiofunk aus Emding im weiteren Verlauf, also dieses Infos etwa ab 18.30 Uhr. Und auch im Regiofunk aus Emding selbst wird es ab 19 Uhr noch einmal zu Flüchtlingen gehen, auch zu Waldkirch gehen und auch zur Zwangszuweisung von Flüchtlingen aus dem südbadischen Raum in die 5 neuen Länder, konkret nach Sachsen und nach Thüringen. Dazu hier innerhalb dieses Infos auch noch eine ganz kurze Meldung. Das ist ungefähr also der Überblick über die nun folgende Sendezeit. Die Telefonnummer hier im Studio von Radio Dreieckland ist 31 028 für Leute, die hier anrufen wollen. Zunächst erstmal etwas kurze Musik und dann der Bericht über den Brandanschlag auf ein Flüchtlingswohnheim in Waldkirch. Radio Dreieckland hier 102,3 MHz. Es geht um den Brandanschlag in der vergangenen Nacht in Waldkirch auf ein Flüchtlingswohnheim. Am Telefon haben wir nun hoffentlich etwas genauere Berichte über das, was dort passiert ist. Hallo.
Ja, also soweit unsere Informationen bis jetzt da sind, ist um ca. 1.40 Uhr letzte Nacht eine Scheibe von, es gibt von einem Seiteneingang von dem größten Haus in Waldkirch, wo Flüchtlinge leben, das ist ein altes Feuerwehrhaus, ist eine Scheibe von einer Tür eingeschlagen worden, wo dann ein Brandsatz reingeworfen sind. In dem Treppenhaus, wo die Tür hinging, waren einige alte Reifen abgelagert, die Feuer gefangen haben. Es gab eine sehr starke Rauchentwicklung drin. In dem Haus haben ca. 40 Menschen gelebt und es brach eine Panik aus. Die Menschen haben es noch geschafft, oder ein Mensch hat es geschafft, noch die Polizei anzurufen. Und kurz darauf ist dann auch der Strom ausgefallen im Haus und die Telefonverbindung war kaputt. Es gab einen sehr schwer Verletzten, der derzeit noch in, oder der derzeit in Stuttgart liegt, in der Brandabteilung. Der ist ein 19-jähriger Mann, der in das Feuer reingefallen ist. Wie genau, das wissen wir nicht. Er hat sehr starke Verbrennungen, 25% seiner Haut sind verbrannt und er hat innere Verbrennungen in der Lunge, muss künstlich beatmet werden und also steht noch immer, also wirklich auf der Kippe zum Tod. Es gab dann nochmal eine Verletzung von jemandem, der aus einem Fenster springen musste. Und alle anderen Leute mussten dann auch zur Beobachtung ins Krankenhaus oder in die Krankenhäuser Waldkirch-Emding, Freiburg eingeliefert werden, wo ein Großteil jetzt noch immer ist.
Kannst du vielleicht kurz sagen, wie viele Flüchtlinge in dem Haus gewohnt haben, aus welchen Ländern die waren?
Also es waren circa 40 Menschen drin, Großteil waren Kurden, zwei kurdische Familien, dann noch Iraner und Tamilen, also das ist das Hauptsächliche. Und die Polizei und Feuerwehr waren dann, wissen wir nicht genau, circa 10 Minuten später da. Das Rote Kreuz hat es mehr durch Zufall mitbekommen, haben wir jetzt inzwischen mitbekommen, weil kurz nach dem Brandanschlag ist in ganz Waldkirch dann auch noch, gab es einen Stromausfall von den Laternen, woraufhin die eine Runde gedreht haben und es durch Zufall dann selber mitbekommen haben. Das ist uns auch noch nicht ganz klar, wieso es da so Kommunikationsschwierigkeiten gab.
Die Polizei hat angegeben, dass sie aufgrund dieser starken Rauchentwicklung durch die angebrannten Reifen selbst zunächst erstmal nicht in das Gebäude reinkam. Was ist dann weiter passiert, weißt du das?
Das Feuer wurde gelöscht, ja, und eben die Menschen evakuiert. Also das Feuer, es gibt nur ein Treppenhaus in dem Haus und die sind alle im oberen zwei Stockwerken. Unten ist ein Möbellager. Es konnte niemand raus, also eben einer ist auch aus dem Fenster rausgesprungen. Die Leute mussten über eine Feuerwehrleiter rausgeholt werden und sind dann eben dann auch direkt ins Krankenhaus gebracht. Es wurde jetzt so ein Notlager aufgemacht im Rettungszentrum von Waldkirch, also wo die Menschen sich dann heute ausruhen konnten, als die jetzt schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden sind, wo sie verpflegt werden. Und jetzt im Moment stellt sich die Frage, wo sie die Nacht verbringen, beziehungsweise die nächsten Nächte verbringen, weil die Stadt sagt, dass der Schaden im Haus selber nicht so groß ist, also dass sie theoretisch heute schon wieder reinziehen könnten da. Und die Flüchtlinge, mit denen wir bisher gesprochen haben, sagen alle, also sie möchten dann nicht mehr rein, also dass dann eine sehr große Angst ist, da wieder in dieses Haus zu gehen.
Es hat dann spontan im Laufe des Vormittags bereits eine kleinere Demonstration in Waldkirch gegeben. Kannst du dazu auch etwas sagen?
Ja, also es wurde über die Kirchen und verschiedene Gruppen über diese Bürgerinitiative gegen Ausländerfeindlichkeit mobilisiert auf eine Spontandemonstration auf 11 Uhr heute Vormittag, an der ca. 300 Menschen teilgenommen haben. Also es war mehr ein Schweigemarsch, wo ein Flüchtling hat kurz erzählt, was am Morgen passiert ist und dann gab es einen Schweigemarsch an das Feuerwehrhaus. Und weiter ging es dann so, dass sich heute Mittag die Flüchtlinge getroffen haben und über ihre Forderungen nachzudenken oder wo sie jetzt wohnen möchten, was ihre Forderungen an die Stadt sind. Es hat sich jetzt im Laufe des Vormittags nochmal herausgestellt, dass in den letzten Wochen mehrmals auf die Stadt angefragt worden ist, dass diese Tür, wo eine Glasscheibe drin ist, dass die festgemacht werden soll, also dass da irgendwie eine Sperrholzplatte reingesetzt wird, weil es nur mit diesem Glas sehr, sehr gefährlich ist und diese Forderung wurde von der Stadt ignoriert bisher. Und also, dass da die Stadt irgendwie ein ganzes Stück weit irgendwie Sicherheit sehr, sehr kurz geschrieben hat. Und es gibt dann heute Abend um 8 Uhr nochmal ein Treffen mit Unterstützern, wo darüber diskutiert werden soll, wie diese Forderungen angebracht werden können und wie die umgesetzt werden können der Stadt gegenüber.
Wo ist das Treffen heute Abend?
Das Treffen ist heute Abend um 20 Uhr in der Alten Post in Waldkirch. Das ist ein Restaurant. Kann man kurz erklären, wo das ist, wenn da noch jemand hin will. Bis wenn man von Freiburg kommt, nach Waldkirch reinfährt, an der ersten Kreuzung, an der Post, geht es links ab Richtung Bahnhof und dann ist das zweite Haus.
Ja, heute Abend 20 Uhr in der Alten Post dort ein Treffen. Lass mich nochmal kurz zurückfragen bezüglich der Reifen. Haben die eigentlich schon vor dem gestrigen Abend oder der heutigen Nacht vor dieser Tür gelegen oder wie sind die da hingeschafft worden?
Soweit wir bisher wissen, also nicht vor der Tür, sondern innerhalb des Treppenhauses. Also soweit wir wissen, lagen die da schon. Und da ist dann ein Brandsatz, weiß nicht, Molly oder irgendwas, ist auf diese Reifen draufgeschmissen worden. Also die sind nicht extra reingeschleppt worden. Die Tür, soweit wir das bis jetzt mitbekommen haben, war die Tür auch nicht aufgebrochen, sondern wirklich nur durch eine Scheibe hindurch.
Die Flüchtlinge selbst haben zunächst davon nichts mitbekommen?
sagen, wann das genau passiert worden ist. Also entdeckt haben sie den Brand um circa 20 vor 2. Es, also was wir jetzt auch noch mitbekommen haben von einem Anwohner, es wurde ein Auto beobachtet, das um circa 20 vor 2 mit quietschenden Reifen von dem Haus weggefahren ist, wo wir aber auch wirklich nichts Genaueres wissen.
Die Polizei hat eben bezüglich des Täterkreises bislang keine Spekulationen anstellen wollen. Was würde dir jetzt spontan dazu einfallen?
Schwierig. Also es ist schwierig jetzt zu sagen, es sind Leute aus Waldkirch gewesen oder ist niemand aus Waldkirch gewesen. Also Waldkirch war in Bezug auf rassistische Öffentlichkeit oder Angriffen war es bisher sehr ruhig. Es ist aber auch so, dass gerade in den letzten 6-7 Wochen irgendwie verstärkt irgendwie immer wieder Schmierereien aufgetaucht sind. Also das ist recht neu in Waldkirch und inwieweit es jetzt dann irgendwie da gerade eskaliert, ist schwer abzuschätzen. Oder ob das vielleicht von außerhalb kommt.
Es gibt ja Spekulationen, dass die Faschisten sich eher kleinere Ortschaften vornehmen, weil sie auch sowieso sich da besser auskennen. Da ist vielleicht auch die Öffentlichkeit nicht so sensibilisiert dafür oder es gibt keine Schutzwachen, wie zum Beispiel in Freiburg vor einzelnen Flüchtlingsheimen, dass möglicherweise deswegen auch Waldkirch ausgewählt worden ist.
Das kann gut sein, ja. Also wir hatten auch schon das Gefühl oder ist uns herangetragen worden, dass es wohl auch so ist, dass eine Gruppe von Faschisten sich in Waldkirch niederlassen wollte, um dort irgendwie auch mal für die rechte Stimmung zu sorgen, für Waldkirch und Denzling. Und es kam dann aber auch nie was Konkreteres als auch nur auf Nachforschungen hin.
Ein wichtiger Punkt ist vielleicht auch noch zu erwähnen, die Flüchtlinge selbst hatten Telefon in ihrem Haus, ja. Und nur darüber ist quasi auch die Information nach außen gekommen.
Sämtliche Wohnungen von Flüchtlingen in Waldkirch sind inzwischen mit Telefonen versorgt, wobei das nicht unbedingt so der große Verdienst der Stadt ist, sondern von einer Sozialarbeiterin, die das geschafft hat. Die Flüchtlinge müssen aber die Gebühren alle selber zahlen. Also es ist jetzt keine freie Einrichtung von der Stadt. Das Einzige, was von der Stadt kam, war, dass vor circa 2 Monaten in allen Wohnungen Feuerlöscher installiert worden sind.
Also festzuhalten ist ein Brandanschlag mit einem sehr schwer Verletzten, der immer noch in Lebensgefahr ist, mit einigen etwas leichteren Verletzten, also mit Beinbrüchen, die aus dem Fenster gesprungen sind, mit sehr starken psychischen Folgen auch für die Flüchtlinge.
Ja, auf jeden Fall.
Und die sollten eigentlich nun, was du vorhin gesagt hast, auch nur vorübergehend in diesem Rettungszentrum sein und dann eigentlich wieder zurück in dieses Haus.
Ja, eben, und ich denke, das ist jetzt im Moment wahrscheinlich die wichtigste Frage auch in Waldkirch, also wie man die Forderungen von diesen Flüchtlingen, also dass halt wirklich einige Familien da sind, die sagen, sie möchten nicht mehr in dieses Haus, sie haben da eine riesengroße Angst. Also was auch zu verstehen ist, die Leute waren wirklich über längere Zeit eingesperrt, also es muss eine wahnsinnig starke Rauchentwicklung gewesen sein, also das ganze Treppenhaus ist pechschwarz und hatten keine Chance rauszukommen und die sagen auch, sie möchten da nie mehr rein.
Soweit erstmal zunächst deine Schilderung über das, was in der letzten Nacht vorgefallen ist. Vielleicht nochmal der Hinweis auf den Termin heute Abend um 20 Uhr in Waldkirch im Restaurant Alte Post. Soll weiter darüber diskutiert werden. Hast du jetzt noch etwas vergessen, oder?
Nee, das wäre jetzt eigentlich...
Gut, dann danke ich dir für deinen Anruf.
Ja.
Und bis zum nächsten Mal. Ich glaube, du bist um 7:15 sowieso nochmal zu hören. Schönen Dank.
Gut.
Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Januar 1992.
Brandanschlag letzte Nacht in Waldkirch auf ein Flüchtlingswohnheim im alten Feuerwehrhaus. Nun am Telefon Frau Stieber von der Bürgerinitiative gegen Ausländerfeindlichkeit aus Waldkirch. Sie hatten das Interview eben auch schon mitgehört, zum Teil jedenfalls. Wie ist Ihre Einschätzung der Situation im Moment oder was sagen Sie zu dem Brandanschlag?
Ich kann nur eines sagen für mich persönlich, dass ich tief betroffen bin und dass ich mir überhaupt nicht so richtig vorstellen konnte, wie so etwas auf einen wirkt. Wir hatten eigentlich wahrscheinlich immer gehofft, hier würde so etwas nicht passieren. Wir hatten uns damals als Bürgerinitiative deshalb zusammengefunden, um da zu sein, bevor etwas passiert und nicht erst dann auf die Straße zu gehen. Und vielleicht hat das etwas genutzt, dass wir heute doch relativ schnell für unsere Verhältnisse, für das, was wir tun möchten, den Ausländern zeigen, dass wir für sie da sind und dass wir ihnen helfen wollen, dass wir deshalb so viele Leute eigentlich mobilisieren konnten für unsere Demonstration auf dem Marktplatz.
Sie hatten bislang versucht, Patenschaften aufzubauen zu Flüchtlingen. Hatten Sie auch Kontakt bereits zu diesem Flüchtlingsheim?
Ja, nein, zu diesem Flüchtlingsheim nur über unsere Ausländerberaterin Frau Gudert hier in Waldkirch. Wir hatten ein Benefizkonzert veranstaltet Ende des letzten Jahres und wir haben die Mehrheit dieser Einnahmen sowohl dem Herrn Albert, der im Kreis Emmendingen für die Ausländer, Asylanten eigentlich zur Verfügung ist, und Frau Gudert speziell in Waldkirch, denen für spezielle Hilfen und aktuelle Hilfen zur Verfügung gestellt. Das war der Sinn dieses Benefizkonzertes, was wir auch reich unterstützt fanden von ausländischen Mitbürgern, die sowohl in der Küche als nachher auch mitgeholfen haben und natürlich eine ausländische Band. Das war eine sehr gute Sache und unsere Aktionen sollen sich auch darauf im Grund beschränken, dass wir den Menschen hier in irgendeiner Form helfen, beziehungsweise dass wir andere Menschen zu unserer, wie soll man sagen, zur Hilfe dazu gewinnen können, die einfach da sind für die Bürger, die wir in unserer Stadt haben. Und wir wollen auch unbedingt, dass die Bürger bei uns bleiben, die jetzt diesen Schaden erlitten haben, diese Flüchtlinge, dass da keine Notwendigkeit besteht, sie in irgendeine andere Ortschaften zu bringen. Das ist ein ganz großes Anliegen.
Nun hat es aber in diesem Haus gebrannt und es ist schwer vorstellbar im Moment, den Flüchtlingen zu raten, sie sollen doch lieber in dieses Haus, wo es gebrannt hat, zurückgehen.
Also ich habe mir das heute angesehen mit verschiedenen anderen, mit der Begleitung des Bürgermeisters. Das Treppenhaus sieht in der Tat entsetzlich aus, es ist halt alles verkohlt und verbrannt. Aber die Wohnungen selbst sind vom Brand nicht berührt, das ist das eine. Ich bin halt der Meinung, dass es natürlich schlimm ist für die Menschen, da womöglich zurückzukehren. Aber ehe sie vielleicht in ein Sammellager gesteckt wird, was wahrscheinlich die einzige Möglichkeit ist, so schnell Leute irgendwo unterzubringen, sie können ja auf Dauer nicht in Krankenhäusern oder in der Rote Kreuzstation bleiben, meine ich, dass man vielleicht in einer geraumen Zeit, also in einem gewissen Zeitraum, den Leuten lieber rät, sich vorerst mal wieder dahin zu begeben, ehe sie womöglich in ihren Sammellager kommt. Die Gefahr besteht doch einfach, weil wir können in Waldkirch ja diese Wohnungen nicht plötzlich aus der Erde stampfen, wo wir sie unterbringen. Und die Angst habe ich einfach, und das sind eine Menge von Leuten dabei, die noch nicht anerkannt sind. Und ich denke, was dann ist, wenn sie in Sammellager kommen? Sie sind jetzt schon in unserer Stadt lange Zeit und sind schon ein bisschen integriert, also das wollen wir ihnen doch nicht antun.
Wenn Sie in der Situation wären, in einem Haus gewohnt zu haben, in dem es nun gebrannt hat, und wissen auch, das sind vielleicht Faschisten gewesen, die diesen Anschlag gemacht haben, ist es dann nicht etwas schwierig, den Flüchtlingen selbst dann zu raten, sie sollen dort zurückgehen?
Ja, und das noch in einer anderen Sprache, beziehungsweise einer Sprache, der Sie wahrscheinlich nicht komplett mächtig sind. Nur ich denke, wir treffen uns heute Abend. Sicher kann man erstens mal Hilfe finden, dass man die Leute vorerst irgendwo anders unterbringt, und zweitens gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass wir so eine Art Wachdienst machen, wie es leider Gottes schon in anderen Städten bestehen muss. Ich denke, sie sind relativ nah an der Polizei, und das hat man ja auch gehört, dass die Polizei sehr, sehr schnell da war. Dass sie natürlich nicht ständig vom Haus stehen kann, das wusste jeder von uns. Aber wissen Sie, es gibt ja immer nur eine Möglichkeit. Wenn sie hier nicht untergebracht werden können in Waldkirch, können wir sie ja nicht auf der Straße lassen. Und was ist dann? Ich weiß nicht, was da noch für Möglichkeiten gibt, ob es im Elstal noch Wohnraum ist oder so. Das muss auch die Stadt dann mitentscheiden. Aber ehe sie irgendwo anders in so ein Sammellager kommen, das ist etwas, wo ich eine Horrorvision vorhabe.
Wir haben heute Nachmittag ganz kurz mit dem Bürgermeister von Waldkirch gesprochen, Herrn Leidinger.
Leidinger,
er war nicht bereit, hier eine Stellungnahme abzugeben. Indirekt haben wir aber gehört, er stellt Spekulationen an, wer es gewesen sein könnte, und verdächtigt unter anderem die Flüchtlinge selbst.
Also das habe ich bei ihm in keiner Weise gehört. Wir waren ja auch während dieses Schweigemarsches auch mit ihm zusammen, und nachher, es ist halt überhaupt noch nicht festzustellen, was war und wie war. ich denke, er kann auch jetzt noch nicht sagen, so, und wir können sie ab sofort da und da unterbringen. Die müssen das sicher auch von der Verwaltung aus prüfen. Also auch dazu kann ich wieder nichts sagen. Ich kann der Verwaltung nichts vorschreiben.
Sie hatten in einem früheren Interview im Oktober vor Gründung dieser Bürgerinitiative mal gesagt, Sie wollten sich eigentlich aus der großen Politik heraushalten. Das sei an anderer Stelle zu bewältigen. Wenn Sie nun also diese konkrete Politik umgesetzt von Faschisten her sehen, denken Sie, das geht noch, sich daraus zu halten?
Also zum Ersten, wir hatten damals schon unsere Bürgerinitiative, wir haben das Ganze am Anfang vom Oktober gegründet und wie gesagt mit der Prämisse, dass wir was machen wollen, bevor irgendwas in Waldkirch passiert. Ich versuchte damals Ihrer Kollegin klarzumachen, politisch ist alles, das ist mir auch klar. Aber wenn wir von der Bürgerinitiative, die wir wirklich im ersten Sinn sehen, den Menschen hier zu helfen und Verständnis zu wecken bei anderen Menschen, anfangen, irgendeine politische Richtung einzuschlagen, in welcher auch immer, werden wir andere Leute, die wir vielleicht irgendwie erfassen möchten oder zu uns bringen wollen, vergrauen. Das ist so, das wissen Sie aus Ihrer Erfahrung zur Genüge. Ich möchte da keine speziellen Richtungen anzeigen, aber wenn wir anfangen in diese oder jene Richtung, ich kann sagen, meine persönliche Meinung ist, dass es keine Sammellager geben darf. Ich darf es aber doch nicht offiziell in irgendeine, sagen wir links oder rechts oder schwarz oder rote Richtung sagen, sonst werden wir immer die Leute von einer Seite verlieren. Und wir wollen versuchen, unsere Arbeit über das Politische hinwegzusetzen, und zwar wirklich hier in die Waldkircher Gemeinde hinein. Und wir wissen ja nicht, ob das Leute aus Waldkirch waren, das kann ja auch noch gar keiner sagen. Und diese Leute werden wir eh nicht erreichen, ob wir uns jetzt dafür oder dagegen stellen. Das ist das Problem, das haben wir ja all die Zeit jetzt schon nicht geschafft in den Monaten.
Heute Abend in der Alten Post um 20 Uhr wird darüber sicherlich auch weiter diskutiert werden müssen. Im Gespräch ist, glaube ich, eine Demonstration, Freitag oder Samstag. Samstag ist nun in Freiburg gerade auch zum gleichen Thema eine Demonstration angekündigt.
Ich habe schon gesagt, wie wäre es denn, wenn wir die Freiburger nach Waldkirch bringen würden, da wir jetzt einen aktuellen Anlass haben. Also ich denke auch, es wäre schlecht, wenn diese Demonstrationen sich verzetteln würden. Das kann ich nur nicht sagen, weil ich zu diesen Freiburger Gruppierungen, die ich persönlich in Kontakt nicht habe, da bin ich wieder angewiesen auf Informationen. Aber grundsätzlich fände ich es schon wichtig, wenn wir hier in Waldkirch etwas machen.
Gut, vielleicht lässt sich das heute Abend dann genau erklären, um 20 Uhr in der Alten Post.
Ja.
Ich bedanke mich für Ihre Auskünfte. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Und noch ein Thema, was sich mit Flüchtlingen beschäftigen muss, nämlich die leidigen Verschiebungen in die 5 neuen Länder der ehemaligen DDR. Das Regierungspräsidium in Freiburg hat über seine Ausländerbehörden in den Bezirken nun wieder neue Bescheide verteilt, die am letzten Freitag zugestellt worden sind. Zum Beispiel über das Ausländeramt in Rottweil, über Emmendingen oder über andere Behörden wurden neue sogenannte Zuweisungsbescheide zugestellt. Betroffen sind davon Flüchtlinge aus Denzlingen, aus Teningen, aus Rottweil, aus Wiel und so weiter und so weiter. Alles ganz pünktlich, so dass es kaum möglich ist, die Rechtsmittel überhaupt in Anspruch zu nehmen. Die Bescheide ergingen, respektive wurden zugestellt am vergangenen Freitag, den 3. Januar. Und als Reisetermin wurde ihnen bereits der kommende Mittwoch genannt. Zum Beispiel Mittwochmorgen 6.45 Uhr in Wiel. Dort soll Abreise sein oder 7.15 Uhr Sportplatz in Teningen. Und wörtlich heißt es dann noch auch in dem Bescheid, fürsorglich werde den Betreffenden klargemacht, dass wenn sie nicht freiwillig einsteigen, einmal Zwang angewendet wird und ihnen zumindest dann angedeutet worden ist, dass sie ihre Wohnung nicht mehr betreten können und auch keine weiteren Sozialleistungen erhalten können. Fürsorglich nennt sich das. Freitag also zugestellt, Samstag ist keine Bürozeit, Sonntag ist sowieso keine Bürozeit, Montag ist Feiertag in Baden-Württemberg. Somit bleibt also Dienstag als einziger Tag, sich rechtlich zu erkundigen. Das wird natürlich keine Absicht sein, werden die wohlmeinenden Behördenmenschen wieder einmal nicht müde zu verkünden. Und trotzdem liegt alles andere viel zu fern, um auf andere Ideen oder Gedanken zu kommen. Am 8. Januar oder am 9. Januar sind also neue Reisen nach Sachsen und nach Thüringen vorgesehen. Zum Beispiel nach Chemnitz oder zum Beispiel nach Tambach bei Dietharz in Thüringen. Dazu dann im weiteren Verlauf der Regio-Sendung mehr, also ab 19 Uhr. Dazwischen ein Stück von der baskischen Gruppe Cortatu auf die Straße. Und dann geht es weiter mit dem Thema Roma in Europa, verfolgt und vergessen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Januar 1992.
Und jetzt zum nächsten Thema in dieser heutigen Improvisieren-Info-Sendung, bevor es um 19 Uhr dann mit der Regiofunksendung Emmendingen weitergeht. Das Thema für die nächste halbe Stunde: Roma in Europa verfolgt und verdrängt. Ablehnung bis hin zu Ausschreitungen gegenüber Ausländern, Asylsuchenden, Aussiedlern nehmen in der Bundesrepublik Deutschland zu. Von Überfällen durch Rechtsradikale in der ehemaligen DDR auf Fidschis, so die verächtliche Bezeichnung von Vietnamesen, ist fast täglich in Zeitungen zu lesen. In der ehemaligen Bundesrepublik gibt es ähnliche Stimmungen gegenüber Roma. Ein Beispiel: Wohlhabende Bürger in Essen ordern Schläger an und hetzen sie auf Roma und andere als Asylsuchende. Kaum ein Volk wird so stark abgelehnt wie Roma. Jahrhundertealte Vorurteile brechen aufs Neue durch. Vergessen scheint der traurige Höhepunkt des nationalsozialistischen Rassismus: die Verfolgung und Vernichtung von über 500.000 Roma und Sinti. In den Ländern Osteuropas nehmen heute Nationalismus und Rassismus zu. Roma sind seit jeher an den Rand der Gesellschaft gedrängt, entrechtet und diskriminiert. Nun werden sie aufs Neue Opfer von Menschenrechtsverletzungen und Pogromen. Wie geht die Bundesrepublik Deutschland mit dem bedrängten Volk um? Sind wir uns unserer Verantwortung für die Situation der Roma bewusst? Welche Lösungen gibt es? Oder gibt es überhaupt irgendwelche Lösungen? Ich spiele jetzt ein Stück Musik von der Gruppe Goschehobel aus Waldkirch, Novembergeschichten, und danach geht es weiter mit der Geschichte der Roma und dem Beginn der Verfolgung und über böswillige Legenden, die den Romas vorauseilten. Also jetzt zunächst einmal Goschehobel mit Novembergeschichten.
Gesungen die jiddischen Lieder zur Erinnerung an jene kristallene Nacht. Lieder entstanden aus Trauer und Wut, um zu bestehen gegen jede Macht. Lieder aus Verzweiflung, Hoffnung und Mut, damit das Dunkel weicht. Wir haben gesungen harmonisch und gut, oh Zen Brüder, singt sich heute so leid. Novemberbilder stehen auf in mir, Bilder einer brennenden Nacht. Flammen, die fressen mit großer Gier, Geschirr aus Angst und Horn und Macht. Novemberbilder, lass uns keine Ruhe, kühl uns auf und haltet uns wach. Wir haben sie gehört, die Zeugen jener Zeit, wie sie erzählten aus vergangenen Tagen. Mit brennenden Augen und dünner Stimme, was sie hatten zu ertragen. Sprachen vom KZ, den Gequälten, den Toten und wie wenige nur den Widerstand wagten. Uns blieb nur ein beklommenes Schweigen, als sie nach Gründen und Antworten fragten. Novemberbilder stehen auf in mir, Bilder einer brennenden Nacht. Flammen, die fressen mit großer Gier, Geschirr aus Angst und Ton und Macht. Novemberbilder, lasst uns keine Ruhe, kühl uns auf und haltet uns wach.
Wir hören es täglich, das Stammtischgerede vom Neger im Busch als Asylant. Von den Aussiedlern, den faulen Polacken als Hilflose getarnt, ganz elegant. Von der Rassenreinheit ist wieder die Rede, es sei gefährdet des Volkes Geist. Uns fehlten die wahren Ideale, ein Mann, der uns zusammen schweißt. Novemberwälder stehen auf in mir, Bilder einer brennenden Nacht. Flammen, die fressen mit großer Gier, Geschirr aus Angst und Ton und Macht. Novemberbilder, lasst uns keine Ruhe, wühlt uns auf und haltet uns wach. Und wir hören sie, die Politiker, reden von der Gnade der späten Geburt. Vom Verständnis, warum alle dem Führer folgten, vom Vergessen, Verdrängen in einem Wort. Eigentlich war das Ziel doch klar, nach dem letzten Schuss im 45er Jahr. Erinnert ihr euch, wie es damals hieß, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Novemberbilder stehen auf in mir, Bilder einer brennenden Nacht. Flammen, die fressen mit großer Gier, Geschirr aus Angst und Ton und Macht. Novemberbilder, lasst uns keine Ruhe, und haltet uns wach.
Das also waren die Novemberbilder von der Gruppe Goschehobel aus Waldkirch. Geschichte der Roma. Vor über 1000 Jahren wanderten Roma aus ihrer Heimat Indien nach Europa. Rom nennen sie sich selbst. Das bedeutet Mensch. Das Wort Zigeuner lehnen sie meistens als diskriminierend ab. Im Mittelalter waren Roma und Sinti zu Beginn ihrer Anwesenheit in Europa gut gelitten. Zu einer Zeit, als die Medizin noch in den Kinderschuhen steckte und zum Teil mit lebensgefährlichen Stoffen wie Bleipulver experimentierte, hatten Roma fundierte Kenntnisse über Kräutertherapien und Erfahrungen in der Heilkunst. Der Obrigkeit waren sie jedoch schon immer ein Dorn im Auge. Durch ihre reisende Lebensweise kamen sie viel herum und überbrachten Neuigkeiten, eine Bedrohung für die Autorität und Kontrolle achtenden Fürsten. Und wann nun begann die Verfolgung der Roma? Böswillige Legenden eilten den Roma voraus. Roma seien es gewesen, die die Nägel zur Kreuzigung Christi gehämmert hätten. Wie den Juden wurde ihnen vorgeworfen, Kinder zu entführen, zu schlachten, zu verspeisen. Auf den Reichstagen zu Lindau und Freiburg 1496 und 1498 wurden Roma für vogelfrei erklärt. In der Pfalz wurden regelmäßig Treibjagden veranstaltet. Roma wurden verantwortlich gemacht für Feuer, Epidemien, Mäuseplagen. Sie wurden gebrandmarkt, gerädert, gehängt. Die Polizei und Landesverordnung für Sachsen, Thüringen und Meißen aus dem Jahre 1589 sah vor, dass Roma und Sinti Hab und Gut weggenommen werden kann und dass sie samt Weib und Kind außer Landes getrieben werden sollen. Am 24. November 1710 erlässt Friedrich I., König von Preußen zu Köln, ein geschärftes Edikt, dass wer mit Gewalt gegen die Zigeuner vorgehe, sich keines Unrechts schuldig mache. Am 15. Oktober 1725 verlangt König Friedrich Wilhelm I. von Preußen in einem Erlass, dass alle männlichen und weiblichen Zigeuner, die älter als 8 Jahre alt sind, ohne Gerichtsverfahren am Galgen erhängt werden sollen. 1926, also jetzt ein Sprung in der Geschichte, erließ Bayern ein Gesetz zur Bekämpfung von Zigeunern, Landfahrern und Arbeitsscheuen. Der Versuch einer Neuauflage wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten verhindert. So, nun bitte ich um Entschuldigung, der CD-Apparat scheint nicht ganz in Ordnung zu sein heute. Das ist vorhin der Jugendgruppe schon passiert. Ich spiele jetzt das nächste Stück dafür noch von Goschehobel. Da habe ich nämlich noch etwas drin.
Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Januar 1992.
Eben hat nun noch ein Hörer angerufen und hat mich gebeten, doch hier nun den Hörerinnen auf 102,3 MHz im Radio Dreieckland Freiburg noch mitzuteilen, dass Ziegener eigentlich immer so übersetzt wurde als ziehende Gauner. Und deshalb mögen eben die Sinti und Roma diesen Ausspruch nicht. Also, ich verstehe das mal so, wäre das nicht mit so negativen Übersetzungen von uns verbunden, würden Sie vielleicht auch das Wort Zigeuner akzeptieren können. Also mit ziehenden Gaunern haben die nichts am Hut, das wollen sie nicht hören und diese Diskriminierung ist auch völlig fehl am Platze. Und nun hier in der Geschichte Roma in Europa verfolgt und verdrängt zu einem traurigen Höhepunkt, nämlich der Ausrottung im Nationalsozialismus. Mehr als eine halbe Million Roma, darunter Zehntausende von Kindern, manche gerade geboren oder wenige Wochen alt, wurden von den Nazis umgebracht. Bereits zu Beginn der 30er Jahre gab es sogenannte Zigeunerlager. Die Jagd begann am 5. Juli 1936. Der Reichsinnenminister Frick gab einen Runderlass zur Zigeunerplage heraus. Darin wies er den Polizeipräsidenten von Berlin an, einen allgemeinen Landfahndungstag von Zigeunern vorzubereiten und durchzuführen. Die Reichshauptstadt sollte kurz vor den Olympischen Spielen frei von Plagen jeder Art sein. Hier will ich einmal einfügen, dass ich im Moment an das Jahr 2000 denke, wo Berlin sich um die Olympischen Spiele bewirbt und was so alles damit zusammenhängt. Doch zurück zu diesem traurigen Höhepunkt, Ausrottung im Nationalsozialismus. Nach der Kapitulation der überfallenen Länder begann die Verfolgung und Vernichtung von Juden und Roma auch dort. In Jugoslawien wurde am 30. Mai 1941 die Judendefinition veröffentlicht. Sie führte zur Entlassung der Juden aus dem öffentlichen Dienst, der Registrierung jüdischen Vermögens, der Einführung der Zwangsarbeit, dem Beherbergungsverbot von Juden und der Anordnung, den Judenstern zu tragen. Gleichzeitig erließ General Böhme, die höchste politische und militärische Instanz in Serbien, Anweisungen zur Behandlung der Roma. Und darin hieß es dann, Zigeuner werden wie Juden behandelt. Zigeuner ist der, der mindestens drei zigeunerische Großeltern hat. Das ist also die Definition. Und weiter, Zigeunermischlinge, die mit Zigeunerinnen verheiratet sind, gelten als Zigeuner. Zigeuner werden gesondert registriert. Roma mussten wie Juden gelbe Armbinden tragen. Die Vernichtung beider Völker begann am 14. Oktober 1941. Ein in dieser Zeit zur Zwangsarbeit verpflichteter Roma erinnert sich. Nach ein oder zwei Monaten sagten sie uns, jetzt werden die Partisanen und die Juden und die Kommunisten liquidiert. Dann seid ihr an der Reihe. Die Polizisten sagten das ganz offen. Ihr seid noch nicht dran, sagten sie. Hitler hat den Tag noch nicht festgelegt, an dem ihr getötet werdet. Zitat Ende. Mitte des Jahres 1942 begann die Vernichtung der Roma und Sinti. Die aus Berlin bereitgestellten mobilen Vergasungswagen wurden im August 1942 aus Serbien mit der Meldung zurückgeschickt. Serbien, einziges Land, in dem Juden- und Zigeunerfrage gelöst. Quelle: Katrin Remzma, Minderheit ohne Zukunft, Roma in Jugoslawien, in Menschenrechtsreport Nr. 2, Herausgeber ist die Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen. Und zwar ist es aus dem Jahr 1990 nachzulesen. Hitler ließ Roma töten, weil sie als fremdrassisch galten. Das Regime spürte Bürger auf, die Roma als Urgroßeltern hatten. Sie galten als genetisch minderwertig. Hoppla, genetisch minderwertig. Ihre Vernichtung als notwendiger Akt der Rassenhygiene. Ein weiteres Einzigern von Zigeunerblut in den deutschen Volkskörper müsse beendet werden. Denn die Träger minderwertigen Erbgutes seien hochgradig unausgeglichen, charakterlos, unberechenbar, unzuverlässig. Wissenschaftler erstellten Erbtafeln, die den Völkermord legitimierten. Am 16. Dezember 1942 wird der Auschwitz-Erlass herausgegeben, der die Deportation aller zigeunerischer Personen in die Vernichtungslager nach Polen anordnet. Die Opfer werden vergast, vernichtet durch Arbeit oder von Medizinern bis zum Tode bei Menschenversuchen missbraucht. Als sich die Tore der Konzentrationslager 1945 auch für Roma und Sinti öffneten, waren die sozialen und kulturellen Strukturen dieser Bevölkerungsgruppe weitgehend vernichtet. Die Auswirkungen davon sind für die Überlebenden und ihre Nachkommen bis heute spürbar. Rausgehen aus der Musik dieser Gruppe, jetzt muss ich mal nachgucken, Fata Morgana mit dem Titel Dissidenten. Und um hier doch noch einiges zu sagen zu den Roma als Opfer des Nationalsozialismus und dem Nationalitätenkonflikt. Ähnlich wie im Beispiel Jugoslawien aufgezeigt, ist die Lage der Roma in anderen osteuropäischen Ländern, so zum Beispiel in Rumänien. Der Umsturz von Polen bis Rumänien setzte schlagartig die alten Vorurteile wieder frei, ließ dem Hass auf Roma ungehemmten Lauf. Roma sind die Opfer der Revolution, unter anderem. Vom Anspruch "Wir sind das Volk" werden sie ausgeschlossen. Überall, vor allem aber in Rumänien. Der stellvertretende Premierminister von Rumänien, Celu Voica, verstieg sich zu der Behauptung, die Roma Schwarzmarkthändler seien, die Plage von Bukarest. Pogromstimmung gegen Roma kommt allenthalben auf. Die faschistische Organisation Vatra Romanesca rief ungeniert zur Vertreibung der Roma und Ungarn aus Rumänien auf. Siebenbürgen war, ist und wird immer unser sein. Leider wird dieser heilige rumänische Boden immer noch von asiatischen Hunnenfüßen, Zigeunern und anderem Abschaum verdreckt. Einigt euch, um sie aus dem Land zu verjagen. Raus mit den Zigeunern, die für unser Land eine Schande sind. Wir wollen ein reines und großes Rumänien. So also die faschistische Organisation Vatra Romanesca. Asyl in der Bundesrepublik. Die Juden haben wenigstens das Recht, nach Israel zu gehen. Naja, das wird ja heute auch schon wieder in Frage gestellt. Aber wohin können die Roma gehen, wenn sie verfolgt werden? Klagt der rumänische Roma-Vertreter George im Spiegel Nummer 36 1990. Grenzen zwischen Ost und West sind gefallen. Diese Entwicklung hat auch Roma neue Möglichkeiten zur Flucht gegeben. 15.000 bis 20.000 schätzt der Innenminister von Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, der Herbert Schnurr, sind 1990 in die Bundesrepublik gekommen. Eine vergleichsweise geringe Zahl. 397.000 Aussiedler hat die Bundesrepublik Deutschland 1990 aufgenommen. Haben wir gegenüber Roma nicht eine mindestens ebenso große Verpflichtung zur Aufnahme? Diese Frage scheint mir schon berechtigt. Und nun vielleicht noch zum Schluss die Frage, was können wir tun, was können Sie tun? Informieren Sie sich über die Situation der Roma in Ihrem Bundesland und in Ihren Herkunftsländern. Das ist ganz wichtig. Nehmen Sie Kontakt auf mit Vertretern der Roma. Politische Initiativen sollten nicht über die Betroffenen hinweg, sondern gemeinsam mit ihnen erarbeitet und durchgeführt werden. Oder besuchen Sie Ihre Abgeordneten und sprechen Sie mit ihnen über die Situation von Roma. Oder bitten Sie die Bundesregierung bei der KSZE und im Europarat gegen die Menschenrechtsverletzungen gegenüber Roma vorzugehen. Oder nehmen Sie Kontakt zu Kirchengemeinden auf, die im äußersten Notfall bereit sind, Kirchenasyl zu gewähren. Sprechen Sie mit Bekannten und Freunden über die Situation der Roma. Schreiben Sie Leserbriefe an Zeitungen, wenn negativ über Roma berichtet wird. Das sind einige Möglichkeiten, die Sie selber haben. Ich finde, man sollte schon diese Möglichkeiten nutzen, um hier nicht nur den Sinti und Roma in Europa zu helfen, dass sie nicht weiter verfolgt und verdrängt sind. Es gibt andere Volksgruppen. Ich nenne beispielhaft noch für viele andere auch gerade das kurdische Volk. Das aber wäre auch wieder eine ganze Sendung wert, zumindest eine halbe Stunde, die sich auch jetzt hier in dem Montagsinfo zum Ende neigt. Ich bin eingesprungen, habe diese Sache über die Sinti und Roma einmal hier gemacht, weil ich finde, dass es wichtig ist, daran zu erinnern, geschichtliche Aufarbeitung zu betreiben. Wie war es damals im Nationalsozialismus und wie sieht es heute aus in der Situation, dass eben Sinti und Roma erneut diskriminiert werden? Dem muss doch irgendwie abgeholfen werden können. Sprechen wir also mit diesen Menschen, nehmen wir uns diesen Menschen an.
Ihr hört das Tagesinfo vom 6. Januar 1992.
Ja, und dann war es auch schon, nämlich das, ja, ich glaube, jetzt kommt es gleich, das Tagesinfo, ja, das war wohl falsch, einen Moment, das Tagesinfo vom Montag, jetzt habe ich die falsche Kassette. Ihr seht, heute alles improvisiert hier im Studio, Kassette raus und die andere Kassette rein und dann wird es sich schon finden, fahren wir also die Geschichte ab.
Nachrichten von Radio Dreieckland.
So, und jetzt gleich folgt dann die Emmendinger-Sendung.